Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wenn wir Menschen uns durch unsere Umgebung, durch unseren Alltag bewegen, dann hinterlassen wir Spuren. Fußabdrücke, Fingerabdrücke und immer, wenn wir etwas anfassen, auch Hautschüppchen. Die sind dann genetisch analysierbar und das ist nicht nur in Fernsehkrimis spannend oder in der realen Polizeiarbeit, sondern auch für die Forschung. Unter anderem, weil sich auf diese Weise herausfinden lässt, auch noch tausende Jahre später, wer irgendwann einmal ein Werkzeug in der Hand hatte oder ein Schmuckstück. Und warum das zugleich aber auch ein Problem sein kann, das erklärt Michael Stang.
Überall hinterlassen Tiere Speichel, Kot, Haut oder Fellreste. Diese genetischen Spuren finden sich in der Erde, in der Luft oder auch im Wasser. Solche Informationen nutzen Forschende der Ökologie und Umweltbiologie, um zu schauen, welche Lebewesen genau an einem Ort leben, ohne diese Tiere selbst untersuchen zu müssen. Nun berichtet ein internationales Team im Fachblatt Nature Ecology and Evolution, dass sich mithilfe dieser genetischen Verfahren in Wasser-, Sand- und Luftproben auch menschliche Spuren finden und untersuchen lassen. Die DNA-Qualität und Menge waren teilweise so gut, dass die Forschenden Erbgutsequenzen identifizieren konnten, die mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung stehen. Und sie konnten anhand des Erbguts auf die Herkunft der Individuen schließen, sagte Studienautor Mark McCauley von der Universität von Florida auf der Nature-Pressekonferenz.
Die Technologie, die wir verwendet haben, ist heute schon in der Wissenschaftsgemeinschaft verfügbar und wird sich in Zukunft durchsetzen. Ich weiß nicht, ob diese Methodik heute schon bei Sicherheits- oder Polizeibehörden zum Einsatz kommt, aber in Zukunft wird das passieren.
Denn solche Verfahren könnten zu einer genetischen Überwachung führen. Deswegen warnen viele Forschende vor missbräuchlicher Verwendung dieser Technologie. Menschen müssen davor geschützt sein, dass ihre DNA-Informationen ohne ihre Zustimmung und ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung von anderen verwendet werden. In Deutschland ist das gesetzlich geregelt. Gemäß § 81 Strafprozessordnung dürfen an aufgefundenem genetischen Material, etwa bei einer polizeilichen Untersuchung, neben der Erstellung des genetischen Fingerabdrucks nur Untersuchungen durchgeführt werden, die Rückschlüsse auf Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe und Alter des sogenannten Spurenlegers zulassen. Solche wie im aktuellen Forschungsprojekt gezeigten Beifangmethoden sind im polizeilichen Alltag also streng geregelt. In einem besonderen Forschungsbereich sind derartige und andere Erkenntnisse jedoch ausdrücklich erwünscht.
Unsere Arbeit ähnelt eigentlich ein bisschen dem, was die forensischen Genetiker machen. Die DNA-Spuren von Tatorten entnehmen und schauen, wer hat dieses Objekt in der Hand gehabt. Nur, dass wir das halt versuchen mit Material, was ein paar 10.000 Jahre alt ist.
Sagt Matthias Meyer vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sein Team entwickelt Methoden, mit denen sich auch aus Materialien längst vergangener Zeiten noch menschliche DNA gewinnen lässt, um rekonstruieren zu können, wer einst an einem Ort gelebt hat. So haben die Forschenden etwa in Sedimenten, also dem Material, das es bei Ausgrabungen reichlich gibt, genetische Spuren finden können. Doch das war nur ein erster Schritt.
Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir gesagt haben, schauen wir uns doch mal Knochen und Zähne an. Also Werkzeuge oder Schmuckstücke, die aus Knochen und Zähnen gemacht wurden. Und der Hauptgrund dafür ist, dass das offenere Systeme sind. Man sieht das oft nicht, wenn man die sich anschaut. Knochen und Zähne haben oft glatte Oberflächen. Aber wenn man sozusagen mikroskopisch schaut, dann hat man eigentlich eher was, was einem Schwamm entspricht. Nämlich ein Material, was Poren hat, wo Flüssigkeiten, zum Beispiel Schweiß oder Speichel, die DNA enthalten, eindringen können und sich dann tief in den Objekten ablagern können.
Die Frage war, gibt es eine nicht invasive Methode, mit der sich diese alte DNA, sofern vorhanden, gewinnen lässt.
Und dann haben wir sozusagen diese Idee gekoppelt mit einer DNA-Extraktionsmethode, die eine Doktorandin in meiner Gruppe gerade entwickelt hatte, die Phosphat benutzt. Das ist eine Substanz, die man eigentlich früher auch in Waschmitteln eingesetzt hat, um in einem Prozess, der durchaus einem Waschvorgang entspricht, Objekte in eine Flüssigkeit zu bringen und dann nach und nach zu erhitzen und dabei DNA sozusagen immer mehr aus der Tiefe des Objekts herauszulösen.
Der Durchbruch mit der sogenannten heißen Phosphatmethode gelang erst, nachdem die Leipziger bestimmte Ausgrabungsteams gebeten hatten, Knochen und Zähne sauber auszugraben. Das heißt, Werkzeuge oder Schmuckstücke ausschließlich mit Laborhandschuhen zu entnehmen, in eine saubere Tüte zu stecken und diese Stücke nicht direkt anzufassen.
Und als wir das Material dann bekommen haben zu den Analysen, da haben wir tatsächlich einen Zahn gefunden, einen Hirschzahn mit einem Loch drin, der höchstwahrscheinlich mal als Anhänger getragen wurde oder als Teil einer Kette.
Der Zahn stammte aus der berühmten Denisova-Höhle in Südsibirien und ist zwischen 19 und 25.000 Jahre alt.
Und aus dem Zahn haben wir dann große Mengen menschlicher DNA isolieren können. Und zwar sozusagen, um in dieser Analogie vom Waschgang zu bleiben, sozusagen bei der höchsten Temperatur, bei den 90 Grad, beim letzten Waschschritt kamen enorme Mengen menschlicher DNA daraus, die also tief eingedrungen waren in dieses Objekt, wahrscheinlich durch jahrelanges Tragen.
Demnach stammt der größte Teil des menschlichen Erbguts wahrscheinlich von einer Person. Anhand der Anzahl der X-Chromosomen ist klar, dass der Anhänger von einer Frau hergestellt oder getragen wurde. Zudem kam heraus, dass diese Frau genetisch eng verwandt war mit den sogenannten Ancient North Eurasians, Menschen, die damals in weiter östlich gelegenen Gebieten Sibiriens lebten. Die nun im Fachblatt Nature vorgestellte Methode zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, Objekte zerstörungsfrei genetisch zu untersuchen, auch wenn sie viele tausend Jahre alt sind. Spannend dürften solche Analysen auch werden, wenn sie bei alten Schnitzereien zum Einsatz kommen, etwa bei Venusfigurinen. Dann könnte erstmals geklärt werden, wer diese Objekte hergestellt hat oder vielleicht auch, wer auf der Schwanenknochenflöte vor über 35.000 Jahren gespielt hat, die im Geißenklösterle bei Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb gefunden wurde.